es ist in keiner Aussage von diesen Leuten ist irgendwie festzustellen, dass sie irgendeiner Weise das bedauerten, was sie getan hatten. Sie, die Juristen, die sich doch immer für das Recht eingesetzt hätten, aber in keiner Weise ihre eigenen Taten moralisch reflektierten. Ne? Und das kann man auch sozusagen einer fortwirkenden nationalsozialistischen Moral der Anständigkeit halt zuschreiben, die genauso funktionierte. Eigentlich sozusagen sind die moralisch Verwerflichen sind die Opfer und nicht die Täter. Und dies ist ein extremer Fall der Täter-Opfer-Umkehr, mit dem wir es hier zu tun haben.
Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mal nach den Rechten schauen. Wir sind Elisa
und Livia.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Wiesbadener Juristenprozess von 1952. Dies ist einer der wenigen Prozesse gegen NS-Juristen gewesen. Die hochrangigen Ministerialbeamten waren wegen Beihilfe zur Ermordung von Strafgefangenen in den KZs angeklagt. Sie hatten diese als, in Anführungsstrichen, asozial gelabelt und damit ihre Deportation angeordnet. Als asozial wurden unter anderem generell verfolgt Wohnungs- und Arbeitslose, Menschen, die gebettelt haben, Menschen mit Suchterkrankungen, SexarbeiterInnen und, in der Konstellation, die wir heute besprechen, auch Strafgefangene. Hierzu gleich mehr. Der Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus lehnt den Begriff Asoziale ab und spricht sich dafür aus, dass von sozialrassistisch Verfolgten gesprochen werden sollte.
Die sozialrassistisch Verfolgten wurden erst 2020 als Verfolgtengruppe anerkannt, also 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die vielen verschiedenen Gruppen der unter diesem Label Verfolgten haben viel zu spät Anerkennung erfahren. So spät, dass niemand mehr Entschädigungen erhalten hat. Doch wie sieht es mit den Tätern aus, Elisa? Wurden sie zur Verantwortung gezogen?
Spoiler, nein. Wir sprechen heute mit Felix Wiedemann über diesen Prozess. Dr. Felix Wiedemann arbeitet an der FU Berlin beim Institut für Neuere Geschichte. Schwerpunkte seiner Forschung sind Wissenschaftsgeschichte und historische Rassismus- und Antisemitismusforschung. Schön, dass du da bist, Felix. Wie bist du denn auf das Thema der Wiesbadener Juristenprozesse gestoßen?
Da gibt es sozusagen zwei Verbindungen. Also einerseits habe ich habilitiert und da gehört natürlich dazu, dass man einen Habilitationsvortrag hält, der nichts mit seiner eigentlichen Habilitationsschrift zu tun hat. Daneben gibt es aber auch noch ein persönliches oder familiengeschichtliche Verbindung zu dem Wiesbadener Juristenprozess, weil nämlich einer der Angeklagten mein Großvater war, den ich auch noch sehr gut kannte. Ne? Also er ist gestorben, da war ich 19.
Das ist spannend. Ja, das wusste ich bis heute nicht, dass du da diesen persönlichen Bezug zu hast. Wie ist das denn als Wissenschaftler, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, aber, also falls du darüber sprechen möchtest, auch eben diese emotionale persönliche Schiene zu haben?
Ja, ist natürlich so, wenn man sich professionell dann damit beschäftigt, also so, wenn man im Archiv sitzt, denkt man erstmal nicht, das ist jetzt dein Großvater, der jetzt hier der Name, der da in den Akten auftaucht, sondern ich versuche das natürlich so zu behandeln, als wenn ich mich mit irgendjemand anders beschäftige. Ne? Man denkt natürlich immer wieder darüber nach und man versucht ihn zu verstehen, was heißt zu verstehen? Das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht in dem Zusammenhang nicht so ganz das treffende Wort, aber man versucht, es ist natürlich auch der Grund eigentlich, warum ich mich entschieden habe, Geschichte zu studieren, war schon, dass dieses Thema bei uns in der Familie immer präsent gewesen ist. Ne? Natürlich war unsere Familie immer klar, der hat da seinen Prozess gehabt, ist aber freigesprochen worden. Und das war sozusagen der Punkt, man wusste, da ist irgendwas Dunkles sozusagen, aber er ist ja freigesprochen worden. Und deswegen hat sich da jetzt in dem Sinne auch vorher niemals so intensiv niemand mit beschäftigt. Und dann gab es aber immer mal wieder Ereignisse, wo das so hochkochte. Also ich erinnere mich an eine Debatte in meiner, da war ich noch Kind oder Heranwachsender, er taucht auf in dem Buch von Ingo Müller, ne, ist das furchtbare Juristen aus den 80er Jahren. Und mein Vater zum Beispiel war auch Pfarrer, aber er hatte ein Doppelstudium, war auch Jurist und hat sich auch, ne, sich auch intensiv mit dem NS-Geschichte auseinandergesetzt und hat dieses Buch sich gekauft und hat da den Namen drin gefunden. Dann heißt der Meier mit Nachnamen. Dann hat mein Großvater einfach gelogen, hat gesagt, das wäre jemand anders, der da auftaucht. Der Name ist ja wie Hinz und Kunz. Und damit war dann sozusagen, es war eine hitzige Debatte, aber damit hat er versucht, das sozusagen dann, also er hat einfach gelogen, ne? So mein Vater und dann auch meine Mutter angelogen. Aber sie haben dann nicht, sind ja also keine professionellen Historikerinnen, nicht weiter geforscht, ne? Aber es war immer klar, da ist noch was, ne? Zumindest gab es bei uns nie den populären Mythos sozusagen, mal in einem Buchtitel da von Harald Welzer aufzugreifen. Also Opa war kein Nazi. Diesen Mythos gab es bei uns nicht. Es war immer klar, Opa war ein Nazi.
Aber ein freigesprochener Nazi.
Ein freigesprochener Nazi, genau. Ja, ganz richtig. Ja.
Felix' Großvater wurde freigesprochen. Alle anderen vier Angeklagten auch. Aber wofür wurden sie denn genau angeklagt?
Ich habe es pragmatisch Strafgefangenenmord genannt. Also es ging um die Ermordung jetzt wirklich von Justizhäftlingen. Ne? Das ist ein Verbrechen, was nicht so im Fokus auch der Aufarbeitung und der Erinnerungspolitik steht. Ne? Hier ging es wirklich um die Ermordung von einer Häftlingsgruppe, die in Justizvollzugsanstalten saß, also in der Obhut der Justiz und nicht der Polizei oder der SS. Ne? Das ist sozusagen ein gewichtiger Unterschied mit dem Strafgefangenenmord. Ne? Das meine ich wirklich. Ein Verbrechen, was unmittelbar ausging. Juristen waren Akteure hier. Sie waren nicht Getriebene. Und es handelte sich genauer gesagt um ein Programm, was im Kernbereich zwischen 42 und 44 durchgeführt wurde. Und um mal so ein bisschen kurz den Kontext zu erläutern, worum es da überhaupt ging. Also vor allem die Institution der SS, also und der Gestapo und der Polizei auf der einen Seite, die drängten immer dahin, dass sie auch an die Häftlinge aus den Justizvollzugsanstalten sozusagen kamen, ne, die sie in die Konzentrationslager, also in ihren Macht- und Herrschaftsbereich überführen wollten. Und auf der anderen Seite stand aber die Justiz, die natürlich jetzt diesen Vorfällen gegenüber äußerst kritisch gegenüberstand und das selbstverständlich nicht gerne sah, weil damit natürlich, also nicht, weil sie Mitleid mit den Opfern hatte, sondern weil damit die Hoheit oder die Macht der Justiz über ihre eigene, ihr Claim sozusagen, sahen sie dadurch natürlich bedroht, dass dann eine Institution wie die Polizei eingriff in ihren Bereich.
Okay, die Justiz wollte also nicht, dass die Polizei in ihren Bereich eingreift. Und die Einigung sah so aus.
Um diesen Konflikt, diesen Grundkonflikt zwischen Polizei und Justiz zu lösen, wurde dann ein Abkommen geschlossen. Das war das sogenannte Himmler-Tirak-Abkommen vom September 1942. Da wurde also grundsätzlich besprochen, wie gehen wir denn mit den Justizhäftlingen um und wen geben wir ab, in Anführungszeichen. Also wer kann überstellt werden an die in den Bereich der SS und der Konzentrationslager und wen behalten wir sozusagen für uns.
Generell in die Konzentrationslager deportiert werden sollten Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, Personen aus Russland, Ukraine und Polen und Menschen in Sicherungsverwahrung. Bei den in Anführungsstrichen deutschen Häftlingen und politischen Gefangenen entschieden die angeklagten Ministerialbeamten individuell, ob in die KZs deportiert wurde oder nicht. In den Fällen war also eine individuelle Entscheidungsprüfung vorgesehen.
Da hatte die Justiz den Daumen drauf und konnte sagen, wir wollen selbst gucken, wer aussortiert wird und wer nicht. Und das war ein Gremium von ein paar Personen, die individuell zu entscheiden hatten, welcher Häftling abgegeben werden sollte. Abgegeben nämlich unter dem Label in Anführungszeichen asozial. Und da ist immer dazu zu sagen, Abgabe bedeutete zwangsläufig Tod in dem Fall, weil das Abkommen hieß auch dann geht ja auch zur Abgabe zur, in Anführungszeichen, Vernichtung durch Arbeit. Also das ganze Programm war von vornherein auf Mord angelegt. Diese Ministerialbeamten, die mit dieser Aufgabe betraut waren und die haben auf der einen Seite halt einfach per Aktenlage entschieden, haben sich die Akten aus den Justizvollzugsanstalten kommen lassen und haben halt durchgeschaut und einfach per Aktenvermerk gezeichnet, also naja, wie man sozusagen sagen würde, Daumen hoch oder Daumen runter, also Abgabe oder Nichtabgabe. Und sie sind auch durch die Lande getourt mit vielen Dienstreisen durch verschiedene Justizvollzugsanstalten und haben sich halt die Häftlinge selbst vorführen lassen und haben halt, und aufgrund dieser Aussagen wurde dann, wie gesagt, entweder positiv oder negativ für die Häftlinge entschieden. Mein Großvater gehörte zu diesen fünf Personen, Ministerialbeamten, die diese Kommission bildeten und zwischen den Häftlingsanstalten rumgefahren sind, die aber auch nachher in die Konzentrationslager gefahren sind, weil die Justiz, darauf legte sie auch Wert, der es war, es wichtig war, das ganze Programm von Anfang zu Ende sozusagen zu verfolgen. Ne? Deswegen hat die Mitgliedige Kommission und auch mein Großvater hat halt seine Dienstreisen gemacht in, das waren vor allem die Lager Mauthausen, war das zentrale Lager, was für dieses Programm zuständig war, ne? Bei Linz in Österreich. Und dort sind die Häftlinge vor allem eingesetzt worden in der Todesstiege. Ne? Da gibt es einen Steinbruch. Also das ist ganz furchtbar. Und natürlich war das sozusagen auch der Punkt, an dem man dann schon, dass, wenn man las, stockte, dass der eigene Großvater seine Dienstreise nach Mauthausen und auch nach Auschwitz, ne, gemacht hat und damit den Kommandanten gegessen hat. Also das ist schon eine harte Nummer.
Was war denn die Zahlendimension des Mordes an der verfolgten Gruppe?
Also das ist tatsächlich, also Zahlen sind sehr, sehr schwierig dort genau festzulegen, weil halt einfach die Täter selber in der Endphase des Krieges fast sämtliche Akten, die man auch genau den Personen zuordnen kann, aus diesem Programm vernichtet haben. Und deswegen kann man nur im Nachhinein das abschätzen. Es gibt allerdings eine interne Statistik vom Ende April 1943, aus der hervorgeht, dass zu diesem Zeitpunkt, als das Programm so zu zwei Dritteln abgewickelt waren, fast 17.000 Häftlinge, also über 15.000 Männer und 1.600 Frauen, als asozial eingestuft wurden und zur Abgabe an die Gestapo zu diesem Zeitpunkt gemeldet worden waren. Und wie gesagt, ging der überwiegende Teil dann, wurde nach Mauthausen verschleppt und weitere Deportationen gingen in die Konzentrationslager Auschwitz, Neuengamme, Buchenwald und bei den Frauen vor allem natürlich nach Ravensbrück. Vorsichtigen Schätzungen, also die Wiesbadener Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift vorgelegt hat, hat ungefähr die Hälfte der Häftlinge die ersten 3 Monate nicht überlebt.
Und trotzdem wurden alle Angeklagten von der Beihilfe zum Mord freigesprochen, weil sie, so das Gericht, anscheinend nicht vorsätzlich gehandelt hätten. So heißt es in den Urteilsgründen, allen Angeklagten war nicht nachzuweisen, dass sie während ihres Tätigwerdens die beabsichtigten oder bereits erfolgten Tötungen der Häftlinge kannten oder sie für möglich hielten. Was sagst du denn dazu, Felix?
Die sagen ja auch dann in dem Prozess noch, das ist der Mitangeklagte meines Großvaters, ja, er habe einmal wohl das Wort Vernichtung gelesen oder davon mitbekommen, weil es ja auch wirklich in dem Protokoll des Himmler-Tierak-Abschirms steht ja Vernichtung durch Arbeit. Aber er habe sozusagen das als Metapher wahrgenommen oder, ne, also als Wortspiel oder so. Das ist natürlich völlig, das haben die denen abgenommen, ne? Also diese Richter. Jemand, der seine Dienstreise, ich war in Mauthausen, selbstverständlich, ne, weil ich wusste natürlich, also ja, da war mein Großvater, hat da seine Dienstreisen hingemacht und da schaut man sich diese Todesstiege an und es wurde natürlich selbst, also wenn man da gewesen ist, da kann man nicht hingehen und sagen, dort wird der Tod nicht in Kauf genommen oder sowas. Ne? Also das ist völlig unmöglich, da gewesen zu sein. Und die haben mir dann vor Gericht auch noch gesagt, und das war leider mein Großvater, der dann noch gesagt hätte, an der Todesstiege hätten die Leute so eine schöne frische Gesichtsfarbe gehabt. Und es sei doch eigentlich, er wäre überrascht gewesen, wie frisch und gesund die aussehen, im Gegensatz zu vielen Gefängnissen, wo die immer drin sind, in dunklen Verliesen. Und da würden sie sagen, ja, das wäre gesünder für die, wenn sie da in der frischen Luft arbeiten und so. Und das ist ein dermaßener Zynismus, das ist unfassbar. Also das kann, ne, wenn man also dort vor Ort gewesen ist, ist das natürlich völlig unmöglich, ne, zu diesem Urteil zu gelangen. Was steht da wirklich in dem Urteilzitat? Der Staat befand sich während des Krieges in einem Kampf um die nackte Existenz. Seine Abwehrkraft gegenüber verbrecherischen Elementen war gemindert. Wenn der Staat unter derartigen Umständen diejenigen, von denen er überzeugt war, dass sie die Freiheit zu neuen Straftaten missbrauchen würden, für die Dauer des Krieges einsperrte, um sich vor sicher erscheinenden Angriffen zu bewahren, so ist das nicht rechtswidrig. Also hier wurde sozusagen das für legitim erklärt, dass man Häftlinge aus Justizvollzugsanstalten, die ihre rechtmäßige Strafe abgesessen haben, dass die einfach in Konzentrationslager überstellt werden. Ne? Oder das, also das wurde hier als nicht rechtswidrig bezeichnet. Ne?
Eigentlich 1:1 eine Weiterführung von Thierer.
Absolut, also kann man so lesen, genau. Es ist sozusagen genau die gleiche Argumentation. Das ist jetzt hier der Ausnahmezustand, ne? Also nicht der Normalzustand. Hitler hat ja mehrere Reden gehalten, dass es sozusagen nicht ginge, dass während des Krieges Leute noch Straftäter sozusagen da geschont würden in den Knästen. So mit das Klischeebild gezeigt, was man heute noch kennt, das seien alles Hotels, so nach dem Motto, und die anständigen Leute sind an der Front.
Ich fand das eben auch so eindrücklich, wie du berichtest, dass die Opferzeugen, die so furchtbare Dinge im KZ erlebt haben, eben vor Gericht weinen und schreien, also ich sag mal menschlich ganz normales Verhalten zeigen. Ja. Und für dieses eben beäugt werden, die Nase gerümpft wird, sie dafür nicht ernst genommen werden. Und wir im Gegenzug aber diese Angeklagten haben, die ja also eigentlich Dinge getan haben, die menschlich nicht nachvollziehbar sein sollten oder irgendwie in irgendeiner Form jedenfalls uns an die Grenzen des Nachvollziehbaren bringen, sagen wir es mal so, und aber dafür als besonders integer wahrgenommen werden, als anständig und sich korrekt verhalten. Und in dem Zusammenhang ist mir dann aber eingefallen, dass Huppertschwiller, einer der Angeklagten bei der Selektion eines der Strafgefangenen, und ich glaube, es war der Josef Schmidt, ihn angeschrien hat und gesagt hat, Menschen wie Sie gehören vernichtet.
Ja.
Also selber eine extrem starke Emotion, das ist ja anders als wegen der Verletzung, die man im KZ erlitten hat, zu weinen und zu schreien.
Ja.
Absolut. Also das ist etwas, was ich kaum übereinbringe.
Ja. Es war der Schmidt, es war genau die Aussage, die stand ganz lange im Zentrum des Verhandlungsprozesses, ob er diese Aussage getätigt habe oder nicht. Und deswegen musste die Aussage von dem Schmidt entwertet werden durch dieses Gutachten, dass das ein notorischer Lügner sei. Weil der Huppertschwiller gesagt hat, nein, weil mit dieser Aussage hätte er sicher, dass der wäre schwer wieder rausgekommen. Diese Angeklagten, die Bürgerlichen, wussten genau, wie man sich wo verhält. Und das ist ja überhaupt der bürgerliche Habitus ganz generell, also diese Gespaltenheit. Man weiß in verschiedenen sozialen Kontexten, wie man sich zu verhalten hat, wann man seine Emotionen kontrollieren muss und wann man sie ausagieren darf. Das weiß man, wenn man bürgerlich sozialisiert ist. Und das wissen diese Leute. Und die wissen genau, dieser Herr Huppertschwiller in dem Fall, dass die anderen und auch mein Großvater wird sich vermutlich nicht anders benommen haben. Also gehe ich mal davon aus. Die wissen, wenn sie mit den Leuten da sind im Gefängnis, im nationalsozialistischen Kontext, sie sind in einem extra Raum und sie sind sozusagen die Herren, die von außen kommen. Sie sind die Herren aus dem Justizministerium. Ne? Sie sind Herrenmenschen in dem Fall. Und in dem Kontext können sie machen, was sie wollen. Und das wussten die Leute. Und die wissen genau, die Angeklagten vor Gericht geht das natürlich nicht. Und das ist ein Herrschaftswissen. Das kann man ganz allgemein sehen. Das hat jetzt mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Das ist in dem heutigen Justizverfahren sicher ganz, also wird man sicherlich eh nicht beobachten, ne, dass bestimmte Menschen mit einem nicht bürgerlichen Hintergrund nicht wissen, wie sie in Vorinstitutionen funktionieren sollen, ne, oder können, was legitim ist und was nicht. Und das sieht man auf so vielen Ebenen, das sehe ich übrigens auch an Universitäten, ne, wer da Karriere macht, ne, also ich habe selber ja einen bürgerlichen Hintergrund, ne, also ich kann mich davon nicht ausnehmen, man muss sich immer in die Reflexion einbinden. Viele Leute, die das nicht haben, haben es halt einfach schwieriger, weil man diese sozialen Regeln nicht weiß. Das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem.
Amen. Und du berichtest ja auch, wie sich das in dem Prozess im Umgang mit den Geschädigten als Opferzeugen geäußert hat. Kannst du da nochmal genauer erzählen, wie mit ihnen in diesem Gerichtssetting umgegangen wurde?
Und Witze gemacht über die Angeklagten von Seiten der Richter aus. Es wurden zynische Nachfragen gestellt und so. Die Glaubwürdigkeit von vornherein in Frage gestellt. Dann wurden seltsame Gutachten erstellt. Da hat man dann einen Kripo-Beamten beauftragt, so ein Gutachten zu schreiben. Da stand dann sowas drin, wie ja, der ist sozusagen, der lügt ja immer schon, der hat immer nur gelogen. Und daher war der als Zeuge sozusagen diskreditiert. Ne? Bei all seinen Erfahrungen, die der im KZ gemacht hatte. Das ist mal nicht nur die Richter, sondern eben auch die Berichterstatter und teilweise auch die Leute, die dem Prozess gefolgt sind. Ne? Also ist dann die Rede davon, dass Unruhe im Gerichtssaal entstand, ne? Dass man, ne, wenn eine Aussage von den Opfern statt, dass man die auch nicht hat ausreden lassen und so. Also umso bemerkenswerter, dass sie das gemacht haben, ne? Dass sie sich getraut haben, dorthin zu gehen. Und also, ich meine, sie standen ja nicht nur ihren ehemaligen Peinigern gegenüber, sondern im Grunde genommen auch ihren, also in der gegenwärtigen Situation, weil sie waren ja immer noch sozusagen in den Mühlen der Justiz und Polizei verwickelt. Im Wesentlichen handelt es sich um solche Menschen in diesem Fall, ne?
Aber gab es denn irgendjemanden, der sich auf die Seite der Opfer gestellt hat?
Ich habe diesen respektlosen Umgangsweise stellt man nicht fest, wenn man die Akten der Staatsanwaltschaft anguckt. Ne? Die reisen ja dahin und auch nach redlichem Bemühen, ne, bemühen sich also auch wirklich ausführlich, die Opfer zu Wort kommen zu lassen.
Du hast ja in deinem Aufsatz berichtet, dass einer der Staatsanwälte, Arnold Buchtal, sich besonders dafür eingesetzt hat, dass der Prozess auf eine rechtsstaatliche Art und Weise stattfindet.
Arnold Buchtal, das ist eine sehr, sehr interessante Person. Das war ein deutsch-jüdischer Remigrant, also auch Jurist, kam aus Dortmund und hat es dann gerade noch geschafft, nach Großbritannien zu entkommen. Und er war dann nachher ist dann nach 45 nach Deutschland zurückgekommen und war dann auch in den Nürnberger Juristenprozess, in die vorbereitenden Recherchen involviert und hat dann als Staatsanwalt hier fungiert.
Felix' Urteil nach war dieses Verfahren kein rechtsstaatliches Verfahren.
Zumindest ist nicht das Urteil. Wie gesagt, die Initiierung und die Ermittlungen schon, aber nicht die Durchführung und das Urteil. Also der Vorsitzende und die Beisitzer waren alles ehemalige NS-Juristen, waren alle, waren auch keine hochrangigen Positionen, aber waren alle schon im Justizdienst und auch als Richter tätig vor 1945. Da ist sozusagen klar, dass das Setting so war, dass im Grunde genommen die Richter den Angeklagten mit vollstem Verständnis begegnet sind. Ne? Also man muss sich das auch mal vergegenwärtigen. Die Richter waren vorher, also in der juristischen Hierarchie, ja niedriger angeordnet als Ministerialbeamte, sind ja doch sehr hoch in der Hierarchie. Und sie sozusagen haben die Angeklagten immer, wie auch einer der kritischen Berichterstatter, schrieb, wie Gentleman-Angeklagte behandelt. Und zwar gar nicht so zu Unrecht, wenn man sich sozusagen die Justizgeschichte der frühen Bundesrepublik ansaut, könnte man sagen, ja, vielleicht haben sie zynisch gesehen gar nicht so Unrecht gehandelt, weil sie gewusst haben, die Angeklagten werden irgendwann wieder unsere Vorgesetzten sein, ne, in irgendeiner Funktion. Insofern behandelt werden die mal besser freundlich und ganz gut und so. Ne? Und so ist auch der Stil gewesen. Langanhaltende Konsequenzen haben diese Urteile gehabt.
Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, wie in der Presse über den Prozess berichtet wurde. Wie wurden die Angeklagten denn von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie wurde über die berichtet?
Die Reporter beschrieben das teilweise als so eine Art Karneval, ne? Als Umkehr. Ne? Die sagten, ja, wie kann das denn sein, dass da jetzt die ganzen Leute kommen aus den Gefängnissen? Ne? Teilweise saßen die ja immer noch oder schon wieder im Gefängnis. Ne? Und jetzt da auftreten und Aussagen gegen diese ehrwürdigen Ministerialbeamten, ne, die alle oder einige, ja auch einige von denen Doktortitel und so, das kann ja doch gar nicht sein. Ne? Und jetzt kommen da diese, in Anführungszeichen, also wie man da sagt, diese Asozialen und sagen da aus gegen diese ehrenwerten Herren da. Das ist ja unmöglich. Und so wurden die auch behandelt. Ne? Ja, also es gibt nur ein einziger Artikel ist mir untergekommen aus den Nürnberger Nachrichten, die einen kritischen Blick hatten auf die Angeklagten. Ne? Die sagte, irgendwas stimmt mit denen nicht, so wie die hier auftreten, denen es irgendwie nicht ganz geheuer vorkam. Die weitaus größte Teil der Presse, also vor allem die Wiesbadener Lokalpresse und die Presse interessanterweise in den Gegenden, wo die Angeklagten herkamen, ne? Oder zu denen sie irgendeine Verbindung hatten. Und das war in dem Fall Westfalen. Und da ist sozusagen die Prozessbeobachter, die gucken sozusagen, schauen auf zu den Juristen. Das sind die Herren. Sie werden auch dann oft, nicht immer, aber manchmal von Angeklagten, werden teilweise auch mit Namen genannt. Die Opfer natürlich nicht. Und es ist klar sozusagen, dass in der Wahrnehmung die als weiterhin als Teil der respektierten Gesellschaft gesehen werden. Das ist ganz klar daraus zu lesen. Und dass die Beobachter im Prozess, also die Presse mit Unverständnis darauf reagierte, dass überhaupt dieser Prozess stattfand. Ne? Und es war durch die Blume, es wurde dann auch immer wieder eingeleitet mit den Aussagen, naja, eigentlich, wir befinden uns jetzt im Jahre 1951 und das ist doch jetzt schon so lange her, ne? Nämlich 6 Jahre. Und jetzt muss man endlich damit Schluss sein. Und wenn man sich die Rezeptionsgeschichte oder die Wahrnehmung der Kriegsverbrecherprozesse in der Nachkriegszeit anschaut, gibt es da diesen eindeutigen Bruch. Ne? Es gibt ja auch dann schon diese Surveys und Umfragen der Amerikaner. Und da ist eindeutig daraus zu erkennen, dass zwar noch die Prozesse gegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher wurden noch größtenteils mit Zustimmung wahrgenommen, ne? Dass man sagt, okay, es ist gut, dass die jetzt verurteilt waren, aber die Nachfolgeprozesse, die dann ja unter amerikanischer Ägide in Nürnberg durchgeführt wurden, die stießen überwiegend in der bundesdeutschen Gesellschaft auf Ablehnung, ne? Oder in der entstehenden bundesdeutschen Gesellschaft. Genau deswegen, weil da sagt man, okay, jetzt geht es hier ans Eingemachte, jetzt geht es sozusagen an unsere Führungseliten, ne? in Verwaltung, Wissenschaft und das hat man sozusagen dann nicht mehr toleriert.
Also an die Anständigen.
An die Anständigen,
also richtig. Also genau. An die Personen, mit denen wir uns auch identifizieren.
Richtig, absolut richtig, genau. Und da war sozusagen der Schlussstrich.
Nochmal kurz zu dem historischen Kontext und der Stimmung in dieser Zeit. Der Prozess fand ja 1951, 1952 statt. Wie kann es sein, dass so kurze Zeit später Verantwortlichen für den nationalsozialistischen Massenmord in hohen Positionen mit so viel Wohlwollen begegnet wird?
Das ist die spezifische Konstellation vor diesem Gericht sozusagen als Bühne gewesen. Also der Gesamtrahmen war ja, das ist ja ein Verfahren gewesen, was eigentlich von den Amerikanern angestoßen wurde. Das war sozusagen ein lästiges Überbleibsel für diese Richter. Ne? Die haben keineswegs darauf, die haben sozusagen auch lange versucht, das auszubremsen. Auch gab es noch verschiedene ministerielle Vorbehalte und so, aber letztendlich haben sie es nicht geschafft. Es musste durchgeführt werden. Ne? Und typisch ist für die frühe Bundesrepublik, die frühe Ära Adenauer, dass man versuchte, nicht unbedingt den Nationalsozialismus zu rechtfertigen, aber dass man bestimmte Weichenstellungen der Nachkriegszeit versuchte rückgängig zu machen, abzuwickeln. Und zwar vor allem das alliierte Kriegsverbrecherprogramm und die Entnazifizierung. Das waren zwei höchst umstrittene, gesellschaftlich umstrittene Punkte und es war sozusagen allgemeiner gesellschaftlicher Common Sense, dass man das sozusagen in dem Sinne wiedergutmachte, in Anführungszeichen, also rückabwickelte. Und deswegen hat man auch, es ist kein Wunder, dass sozusagen hier ein Prozess, der ja noch sozusagen ein Wurmfortsatz des alliierten Kriegsverbrecherprogramms war, dass man da sozusagen so ein allgemeiner Konsens herrscht, dass das sozusagen ein No-Go ist zu dieser Zeit, ne? Dass das abgewickelt werden muss, dass das irgendwie nicht mehr in die Zeit passte. So war man der Auffassung. Also auch der politische Kontext war ja, dass man die weitgehende Straffreiheits- und Amnestiegesetze, einmal von 1949 und dann 1954 gab es noch ein zweites Gesetz, dass man bestimmte Delikte also unter Amnestie stellte, ne? Und das war weitgehend anerkannt. Ne? Das war jetzt auch nicht unbedingt nur ein Programm der CDU oder so der konservativen Regierung, sondern da waren auch große Teile der Opposition und ja auch der Sozialdemokraten sozusagen grundsätzlich mit einverstanden mit der Vergangenheitspolitik.
Wir haben bislang in der Folge, wenn wir von sogenannten Asozialen gesprochen haben, die von den Nationalsozialisten unter diesem Label verfolgte Opfergruppe gemeint. In der Nachkriegszeit wird im politischen Diskurs über den Nationalsozialismus plötzlich der Begriff für eine andere Personengruppe verwendet.
Genau, in einem anderen Sinne, genau. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil daran sieht man, dass der Begriff wurde sozusagen umgedreht und auf eine bestimmte Tätergruppe der Nationalsozialisten gemünzt. In den 50er, 60er Jahren gab es immer diese zwei Typen, also den Schreibtischtäter und dann aber noch sozusagen ja ein Typus, den ich den Nazischergen genannt habe. Ne? Also die Klischeevorstellung von Wärtern, von Wachmannschaften in Konzentrationslagern, die halt aus rein sadistischen Motiven gehandelt hätten und sozusagen wie Bestien geschildert wurden. Ne? Das ist ein Bild, was getragen wurde, viel auch durch die Berichterstattung, die es unmittelbar nach 1945 gab, von den Prozessen, die auch die Alliierten durchgeführt haben in Dachau und in Bergen-Belsen, ne, gegen die Wachmannschaften. Und dort wurde so ein Bild gezeichnet, ja, das sind einfach total bestialische Sadisten gewesen und in dem Fall sozusagen Asoziale. Ne? Und in dem Zusammenhang taucht dieser Begriff auf und ist dann sozusagen in die in den kollektiven Diskurs über den Nationalsozialismus eingegangen, indem man eben immerhin das ganze Phänomen des Nationalsozialismus sozusagen deklarierte als, das ist sozusagen die Herrschaft des Pöbels oder die Herrschaft der Asozialen in Anführungszeichen. Ne? Und so erlaubte, konnte sich sozusagen die bürgerliche Elite erlauben, sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen.
Ja, von den Tätern des Nationalsozialismus, aber eben auch von den Opfern, bei denen man sich nicht entschuldigen wollte. Bis ins Jahr 2020 wurden die sozialrassistisch Verfolgten nicht als Opfergruppe anerkannt und konnten so auch keine Entschädigung erhalten.
Also wenn man sich an das Schicksal sozusagen vergegenwärtigt, auch diese Opfergruppe speziell, also die waren bis in die 80er Jahre ausgeschlossen von jeglicher Entschädigung. Und warum sie das waren, das hat natürlich auch sehr viel mit der Justiz wiederum zu tun, weil Juristen und auch Juristinnen daran beteiligt waren, diese Entschädigungsgesetze so auszulegen, dass diese Opfergruppe ausgeschlossen waren. Dass man davon ausging, also alle die sogenannte Asoziale oder sogenannte Kriminelle wurden halt als nicht anspruchsberechtigt gesehen. Ne? Und insofern gibt es da sozusagen eine Kontinuität sozusagen in der Vergangenheitspolitik oder in den Vergangenheitsdebatten um den Nationalsozialismus. Wird da ganz einfach auch, das sind fortwirkende Vorurteilsstrukturen, mit denen wir es hier zu tun haben. Opfergruppen, die unter diesem Stigma des als Asoziale verfolgt wurden, ne? Also Sexarbeiterinnen oder so, da denken die Leute auch mal, ja, irgendwie ist da was moralisch Anstößiges und so, ja, und so ganz. Und dann ist es, glaube ich, für die meisten so schwer zu verstehen, jetzt gerade auch, wenn man sich diesen Tatkomplex ankommt, dass, ja, da kommt immer ist da im Hintergrund, aha, das waren doch aber verurteilte Straftäter. Die haben doch aber, der Herr Schmidt, der hat ja, glaube ich, auch sogar gestanden, der hat ja seine Frau totgeschlagen, ne? Aus Eifersucht war das, glaube ich. Die haben ja irgendwas gemacht und so ganz. Also man kann ja nicht sagen, dass diese Dichotomie von Schuld und Unschuld, die hat ja immer sowas, der eine ist rein, unrein ist. Und tatsächlich kann man ja nicht sagen, dass die Opfergruppe hier einfach rein unschuldig war. Ne? Weil ich meine, sie sind ja, also es waren ja Strafgefangene, die auch ja teilweise hohe Haftstrafen hatten und nicht zu Unrecht im Knast waren. In dem Sinne ist das ein Problem, glaube ich, für die meisten Leute, das zusammenzudenken. Ne? Und dass man, aber nein, man muss das natürlich dann so. Verfolgte im Nationalsozialismus, das ist erstmal völlig unabhängig, ist ja total unabhängig von dem, was diese Menschen jetzt davor in ihrem Leben getan haben. Das Programm war ein Mordprogramm und alle, die davon betroffen sind, sind Opfer und sind in dem Sinne unschuldig in diesem Vorgang. Ne? Und, aber ich glaube, für die meisten Leute fällt das wirklich schwer.
Ja, vielen Dank, Felix, für dieses spannende Gespräch und auch für deine Offenheit, mit uns über dieses Thema auch in dieser persönlichen Tiefe zu sprechen. Ja, ich denke, das wird uns noch lange beschäftigen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken für die langjährige Unterstützung unseres Podcasts. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Man hat ja die Stimme nicht. Wir haben nur Spuren von diesen Menschen. Immer nur dann haben wir Spuren von ihnen, wenn sie in Berührung mit der Macht gekommen sind. Ne? Also in irgendwelchen Archiven, Justizakten. Und ich weiß, ich kann nicht direkt zu ihnen sprechen. Sie sind ja auch alle schon gestorben. Und ich sehe jetzt in dem Fall nur die Stimmen, die sie in diesen Verhörprotokollen haben oder in den Presseartikeln. Ne? Und das ist sozusagen, allein daraus ist es meine Interpretation, spricht sehr viel Verzweiflung einfach. Ne?